Ich bin keiner, der jetzt zu jedem Verein passt, sondern ein Verein muss sich sehr genau überlegen, ob sie mich da haben wollen, weil natürlich musste der Jens Rasiewski mich auch extrem stützen in der ersten Zeit. Ich habe sehr, sehr viel Wertschätzung von Alex Rosen, Pemin Schwegler, Basti Huber bekommen, die auch den Weg komplett mitgegangen sind. Und am Ende muss man sagen, ohne die vier hätte dieser Weg auch nicht so stattfinden können. Das heißt einfach auch Leadership, das ist die TSG, eine kleine Familie an Leadern, die dann auch zusammenhält. Und ja, der Frank Kramer kam jetzt dazu im Februar. Ein super geiler Typ. Ich habe zum Beispiel im Deutschen Meisterschaftsfinale nur einmal gewechselt. So, das sind gar nichts. Ich liebe alle, die auf der Bank sind. Voll die geilen Kicker, die hätten uns wahrscheinlich alle ein Tor geschossen. Aber ich wusste einfach, die Energie ist gerade so gut. Ich werde dieses Momentum so lassen, wie es ist, weil die Mannschaft steht für sich. Da war so viel Liebe, so viel Commitment füreinander da. Wir brauchten nur einen Wechsel, weil ein Spieler gelb-rot bedroht war. Und sonst war die Mannschaft intakt. Und dann tut's mir auch im Herzen weh für die anderen acht. Aber diese Jungs sind einfach am Marschieren und dann bracht's auch gar keinen Sinn, da irgendwas hin und her zu wechseln.
Willkommen zum Leader Talk. Hier ist Munir Zitouni und ich unterhalte mich mit bekannten Persönlichkeiten aus dem Fußball über ihren Werdegang, ihre Lebensphilosophie und Ansichten. Können wir etwas von diesen Menschen lernen? Dieser Frage gehe ich in meinem Podcast nach und wünsche euch viel Spaß mit meiner neuen Folge. Ja, und ich begrüße euch zu einer neuen Folge vom Leader Talk, heute mit Tobias Nubbemeier. Und das ist ein Name, den wir uns mit Sicherheit merken sollten. Wir werden gleich darüber sprechen, aber ich würde ihn mal so vorstellen, der erfolgreichste Jugendtrainer Deutschlands aktuell. Hört sich sehr hochtrabend an, aber wenn man sieht, was er mit seiner Mannschaft, mit der U19 von der TSG Hoffenheim geleistet hat, dann kann man nachvollziehen, warum ich das so sage. Deutscher Meister aktuell geworden mit Hoffenheim, deutscher Pokalsieger. Und ich freue mich sehr, Tobias, dass es mit einem Gespräch über Führung, Leadership und Werte und Kommunikation mit dir heute klappt. Vielen Dank, dass du dich so schnell bereit erklärt hast, mit mir über so wichtige Themen zu sprechen.
Ja, danke für die Einladung. Stark, dass mein erster Podcast über mein Herzensthema geht, über Leadership. Und freue mich sehr auf deine Fragen und auf die Begegnung heute mit dir.
Ja, schön, Tobias. Erstmal natürlich zu deinem aktuellen Erfolg. Glückwunsch, du bist erst seit einem Jahr in Hoffenheim Trainer. Wenn du das so hörst, ich habe es natürlich jetzt überspitzt formuliert, trotzdem mit Sicherheit da draußen viele Schulterklopfer, Schlagzeilen. Wie ist das so zu hören, der beste Jugendtrainer Deutschlands? Wie gehst du aktuell mit diesem Erfolg um, der ja noch ganz, ganz frisch ist?
Also ich lasse erstmal die Medien sein, die Schlagzeilen auch die Schlagzeilen sein. Das dürfen schreiben, was sie möchten und was ihnen kommt. Und ich glaube, es gibt extrem viele super gute Jugendtrainer in Deutschland. Und da möchte ich auch gar keinen Besten nennen. Und trotzdem möchte ich aber auch nicht den Würze der Medien rausnehmen. Das ist ja deren Sprache. Und sie sprechen auch manchmal in Übertreibung und manchmal auch, können sie dich auch im Mond schicken, wenn du mal dreimal verlierst. Dementsprechend gehe ich damit gewohnt um und nehme es jetzt so und so. Also bin da jetzt nicht irgendwie groß angestachelt oder auch nicht tief berührt von, sondern freue mich über die Situation und gehe meinen Weg weiter.
Mit Sicherheit freust du dich über die Situation, weil natürlich auch zu Beginn einer solchen Saison Rückkehr, wir werden gleich auf deine Vita nochmal kommen, Rückkehr aus den USA und du fängst so ein Jahr an bei einer der Top-Mannschaften in Deutschland und startest in die Saison rein und dann am Ende zu sehen, mit welchem Ergebnis, das kann dich mit Sicherheit stolz machen. Und bevor wir darauf eingehen, was denn auch den Erfolg ausgemacht hat in diesem Jahr, wie du das angegangen bist, natürlich kurz ein Rückblick auf deine Trainerkarriere. Tobias, wenn ich kurz mal das zusammenfassen darf und dann kannst du ja noch ein, zwei Sätze auch dazu sagen zu deinem Werdegang, was ich so gelesen habe, mitbekommen habe, dass du schon relativ früh, also in jungen Jahren, wo du selbst noch Spieler warst, beim 1. FC Gievenbeck im Westfälischen schon trainiert hast, Jugendmannschaften von der U12 bis zu U19, U17 schon trainiert hast. Tatsächlich dann so, ja, was heißt die erste ernstzunehmende Aufgabe? Du warst dann beim Hombrucher SV U17-Trainer 2015 und hast diese Jugendmannschaft tatsächlich von der Verbandsliga in die Bundesliga West geführt, dort den Klassenerhalt geschafft mit einem Verein, dem das auch nicht so zugetraut wurde. Also wirklich ein herausragender Erfolg. Da wurden ein paar Menschen auf dich aufmerksam. Es kam der Weg nach Leipzig, wo du Co-Trainer warst bei der U19, U17, RB Leipzig und und dann ganz spannend, wie ich finde, und das wird mit Sicherheit heute auch nochmal ein Thema werden. Philadelphia, US, die Staaten, 4 Jahre für Philadelphia Union, U17 Meister geworden 2022, herausragende Erfahrungen dort auch gesammelt, wie ich mir vorstellen kann, und dann eben im letzten Sommer der Ruf aus Hoffenheim, dem du gefolgt bist, und nach diesem Jahr darfst du dich jetzt deutscher Meister nennen, deutscher Pokalsieger. Das so mal deine Vita. Du bist 31, Tobias, und da ist schon ganz schön viel passiert, also ganz unterschiedliche Facetten, also Hombrucher SV mit Sicherheit super, super spannend, dann Leipzig, so einen Verein zu erleben, Philadelphia und jetzt Hoffenheim. Also wie hört sich das denn schon für dich an, so jetzt, wenn du das so zusammengefasst hörst?
Ja, hätte ich nicht gedacht. auf jeden Fall folge ich meinem Leben nicht einem Plan, sondern gehe wirklich mit dem Strom, wo es mich hinführt und wo sich die Türen öffnen. Jede Station war für sich einzigartig und ganz wichtig in meinem Leben. Auch ich finde es auch sehr wichtig im Leben eines Spielers, aber auch Trainers. Es geht nicht immer nur geradlinig, und diesen einen Karriereplan, den verfolge ich nicht, sondern ich freue mich immer über auch Widerstände, Herausforderungen, und ja, wenn ich jetzt die einzelnen Stationen durchgehe, sind wir, glaube ich, morgen nicht durch, aber ich kann es kurz probieren, einfach die was die Station ausgemacht hat. Also gerne. In Gievenbeck war so ein, es war ein Oberliga-Club in Münster, der extrem viel auf Jugendarbeit gesetzt hat und der so eine eigene Initiative hatte, dass die Spieler aus der ersten Mannschaft selber auch ganz viel auch in der Jugendtraining machen sollen, so dass die Spielphilosophie so sich durchträgt und auch dazu ermutigt wurden, die B- und A-Lizenzen früh zu machen. Und da sind ganz tolle Trainer draus entstanden. Ich habe ganz tolle Begegnungen gemacht, unter anderem mit meinem Jugendtrainer Sebastian Heinrich oder dann später mit meinem Cheftrainer in den Erwachsenen, Mike Wessels, die selber damals auch schon A-Lizenzinhaber waren, unglaublich viel investiert haben, ihr ganzes Leben auf den Platz gelassen haben. Und auch wenn es nur um den Landesliga-Aufstieg ging oder um die A-Jugend Westfalenliga oder die Oberliga-Herren, das war alles für uns in dem Moment. Und wir saßen da zum Teil bis 12 Uhr abends in Trainersitzungen. Das kann man sich nicht vorstellen, was in so einem Stadtteilklub für eine Dynamik entstehen kann. Und da sind ganz viele andere Trainer dem ganzen Ruf dann auch gefolgt. Zum Beispiel Janis Hohenhövel, der jetzt beim DFB ist, der dann auch dort war. Moritz Glasbrenner, der jetzt U17-Trainer ist bei Paderborn, oder auch ein Niklas Bonnekessel, der dann in Düsseldorf U15-Trainer war. Also es war wie so eine Gruppe an Studenten aus Münster, die sich gefunden hat, und das war so ein einzigartiges Momentum, was da kreiert wurde, weil es gewünscht war, dass ständige Entwicklung und Trainerarbeit, weil die Idee war, hey, durch bessere Trainer im Jugendbereich kriegen wir bessere Spieler und wir kriegen auch ein besseres Coaching auf dem Platz in der ersten Mannschaft. Also ganz spannendes Projekt an sich. Und gab es, glaube ich, auch noch nie so, ich habe es noch nie so erlebt und war für mich so ein absoluter Booster in meiner Entwicklung, weil ich, wie gesagt, gleichzeitig die U12 gemacht habe und selber in der U17 gespielt, und dann bin ich so mitgewachsen mit den Jahrgängen und habe Spieler verpflichtet von Stadtteilclubs und war auf einmal in Elterngesprächen, obwohl ich erst 16, 17 war, und das war halt so ein Momentum, was sich da entwickelt hat, und dann hat man auf einmal die BA-Lizenzen gemacht, das war damals noch ein bisschen einfacher, auch in den Amateurclubs, und ja, war so mittendrin statt nur dabei. Und das war so der erste Schritt.
Darf ich da kurz mal einhaken, weil ich finde es total spannend, weil wir haben gerade auch gehört, so Plan, nein, kein Plan. Und jetzt an der Stelle nehme ich gerade eine mega Leidenschaft wahr. Also wirklich so ein auch, ja, Herzblut. Das ist, klingt nach so einer Herzblutbande, und dass ihr euch inspiriert habt, befeuert habt, bis lange zusammengesessen habt. Und das klingt so danach, dass da so auch das Fundament gelegt wurde, so für deine Begeisterung und für deine Leidenschaft. Und das braucht es ja auch oft, ne? Gerade für Menschen, die dann in der Folge auch in den Jahren diesen Weg weitergehen, andere Menschen inspirieren wollen, ist ja diese Grundeigenschaft der Leidenschaft, dieses Maß an Begeisterung ja total wichtig. Und mit Sicherheit trägt dich auch diese Begeisterung dann auch bei den Widerständen durch Phasen, die dann sich auch manchmal nicht so toll anfühlen.
Ja, genau. Das war dann auch so, dass ich dann gesagt habe, komm, ich gehe nochmal den nächsten Schritt für mich und wollte in Osnabrück 2 nochmal gucken, wie weit es reicht. Hab dann aber, ich sag mal, damals habe ich
als Spieler,
das Walpurgis, ja genau, das Walpurgis und Ovid Hajoumi auch die Chance gegeben haben, mal oben mitzutrainieren, aber es war dann recht schnell für mich klar, dass ich athletisch das Profil eines Drittligaspielers nicht ganz erfülle und von der Geschwindigkeit nicht so mitkomme, wie ich es mir gewünscht hätte. Habe mich dann auch leider Gottes mit einer Schambeinentzündung recht schwerwiegend verletzt, und da ich auch jemand war zu der Zeit, der auch da viel so drüber nachgedacht hat, kam ich nicht mehr so in Tritt und habe dann einfach so wirklich gesagt, aus dem Herzen heraus, ich muss ins Ruhrgebiet. So, also aus einer Intuition, so Osnabrück, Münster war cool, aber es war mir nicht fußballverrückt genug und ich habe gesagt, ich muss ins Ruhrgebiet. Ich hatte meinen Bachelor fertig gemacht in Osnabrück und habe gesagt, ey, ich bewerbe mich einfach in Dortmund und Essen und Bochum und irgendwer nimmt mich schon. Und dann war es cool, dann hat mich Essen auch für den Master zugelassen. Ich bin nach Dortmund gezogen, so 500 Meter vom Signal Iduna Park, vom Westfalenstadion, hab mal eine kleine Studentenbude bekommen und habe einfach die Westfalenligisten in der Gegend angesprochen, ob die noch Trainer suchen und habe dann den Kontakt zum Hombrucher SV bekommen und habe dann mit dem Benny Seifert zusammen die U17 gemacht und wir sind 9 verschiedene Nationalitäten aufgestiegen in den Aufstiegsspielen mit Preußen Münster uns durchgesetzt, so Momentum kreiert und der Benny durfte dann nach Bochum weitergehen und ich habe die Mannschaft dann weitergeführt in der Bundesliga und es war eine ganz besondere Stimmung, weil auf einmal bin ich von Dorf zu Dorf gefahren, habe in Hordel geguckt, in Wattenscheid und wollte die besten Spieler haben, weil ich wollte ja die Klasse halten. Ich wollte ja nicht wieder sagen, klanglos abgeben und da gab es auch ein bisschen Tumult direkt, weil die sich natürlich alle beschwert haben, es kann doch nicht sein, dass jetzt Hombruch glaubt, sie können alle Spieler einkaufen und ich habe mit den Jungs gesprochen, die nicht übernommen wurden bei Schalke und der Maxwell Giamfi zum Beispiel, den haben wir kurz vorm Winter noch bekommen, weil der in Schalke nicht so glücklich war und der ist ja später jetzt auch Zweitliga-Profi geworden.
Wer war das? Also, so, kannst du nochmal den Namen?
Maxwell Giamfi, ist ein Innenverteidiger, jetzt auch bei Osnabrück zuletzt im Einsatz war. Und das war dann so jemand, der bei Schalke halt, dann habe ich mit denen guten Kontakt gehabt, dann gesagt, ey, der braucht eine neue Herausforderung und dann habe ich den bekommen im November dazu und das war nochmal so ein kleiner Schlüsselmoment und das war einfach so viele Puzzleteile, wirklich ganz verschiedene Nationalitäten. Also wir hatten wirklich ein Torwart mit russischen Ursprüngen, vorne einen Stürmer mit türkischen und syrischen, wir hatten alles dabei, wirklich auch jemanden, der als Flüchtling gekommen ist und das war eine ganz besondere Stimmung. Und was ich immer gerne mache, ist vor der Hinrunde und Rückrunde auch so ein kleines Teambuilding. Das war ganz besonders wertvoll mit dieser Truppe und es war so voll mein Herz. Und ich hatte trotzdem noch viel, viel zu lernen. Also ich habe auch viel Bockmist da gemacht, bin ich ehrlich. Aber ich hatte halt die Möglichkeit, das zu tun auf so einem Level.
Auszuprobieren.
Das
ist halt
die Jugend. Genau, ich bin ja ein Typ, der sich mal die blutige Nase holt und habe das da auch gemacht in verschiedenen Facetten im Umgang mit den Spielern, aber genauso in der Kaderzusammenstellung und habe dann aber mit Try and Error halt gemerkt, ey, so geht's und so geht's nicht.
Also dann, zwei Sachen will ich dich unbedingt jetzt fragen. Zum einen, also cool, also wie du das angehst, so du hast alle Westfalenligisten abtelefoniert, kontaktiert, also ne, habe ich das richtig verstanden, einfach so, hey, da wird sich schon was ergeben, also auch mit so einem Enthusiasmus, mit so einem Naiven vielleicht, aber du bist dir nicht zu schade, um diesen Weg zu gehen, den du gehen willst, das ist so das eine, dass du nochmal sagst, wie sich das auch angefühlt hat für dich und das andere, blutige Nase, jetzt machst du ein paar Dinge nicht ganz so falsch, wie man gesehen hat in Hoffenheim, was waren das denn für Sachen, wo du im Nachgang sagst, so Mensch, wie, ging gar nicht.
Ja, also zu der ersten Frage mit dem Abtelefoniert, also ich hatte halt, ich sag mal, ich bin schon jemand, der gerne auf Menschen zugeht, das heißt, ich hatte so in 3-4 Vereinen im Ruhrpott Kontakte und habe die einfach gefragt, ey, wird bei euch was frei in der BIA-Jugend, ich würde gerne da arbeiten in der zweithöchsten Liga, weil ich glaube, da kann ich mich gut entwickeln und dann war wieder Traumbruch der Fall und ja, habe einfach da den Kontakt gesucht und das hat sich dann wieder über den Christian Drüss und Benny Seifert total toll entwickelt. Und auf deine zweite Frage, ja, ich war zu der Zeit sehr, ich sag mal, ich glaube, ich war taktisch schon auf einem gewissen Level. Ich war auch klar in dem, was ich wollte. Aber ich habe mich nicht immer darum geschert, wie geht's dem Spieler gerade? Wie nimmt er das Ganze mit? Auch gerade in der Trainingsarbeit. Ich habe wirklich zum Teil die erste Elf wirklich 10 Wochen spielen lassen und habe den anderen halt einfach gesagt, marschiert weiter so und habe es für selbstverständlich genommen, dass sie es tun, weil ich würde es machen. So, habe aber dann gemerkt, ey, irgendwie trifft die das, wenn die nicht so viel spielen und nicht im Kader sind und das auch ständig. Und das war damals schon, ich hatte dann 27-Mann-Kader am Ende, dadurch, dass wir einige dazu genommen haben, aber auch einige übernommen wollten. Und das war einfach ich habe mich einfach nicht gut genug gekümmert und habe für selbstverständlich genommen, dass die hinten dran sind, einfach weiter marschieren. Und das war so einfach ein Learning, wo ich gemerkt habe, wow, ich sag mal, Erfolg ist eines, aber die Menschen sind viel, viel wichtiger. So, und das war dann auch toll erlösend, dass wir am letzten Spieltag dann die Klasse auch gehalten haben. Wir haben bis ins Westfalen-Pokalfinale geschafft, dort unglücklich wirklich knapp 1-0 gegen Schalke verloren, haben im Halbfinale Bochum, im Viertelfinale Bielefeld geschlagen. Also ganz krasse, tolle Spiele, die richtig Momentum kreiert haben. Aber was ich halt noch lernen durfte, war einfach so alle mitzunehmen. Und quasi die ersten 11 wussten klar, ich zähle auf sie, aber dann wirklich auch alle mitzunehmen. Und den Staff hatte ich recht schnell unter Feuer, weil ich denen viele Aufgaben gegeben habe und sie auch immer wieder zu hohen Standards gehalten habe. Aber klar, da waren viele, viele Dinge, wo ich lernen musste, mit verschiedenen Kulturkreisen umzugehen und immer bei mir zu bleiben und auch mal dem anderen abzuholen. Hey, deswegen ist es so und so. Mhm. Und ja, durfte da auch viel lernen, ja.
Also unersetzbar, diese Learnings, ne? Die man hat Ausbildung, man kann Bücher lesen, aber ich glaube, das ist natürlich so eine Zeit, wo du selbst sagst, da konnte ich mich ausprobieren, lernen, auch mal hinfallen, aber auch wieder aufstehen. Also wahrscheinlich mit die wichtigste Zeit für dich auch im Nachgang.
Ja, und auch, dass einem kein Zocken aus der Bohne bricht, wenn man nochmal auf den Spieler zugeht. Und ich war auch einmal in einer Situation, da kam ein Junge zu mir und sagte, ey Tobi, so eine Kacke, du hast mich in die U16 geschickt, wir waren bei diesem Turnier und wir haben nur drauf gekriegt. Und dann habe ich nur gesagt, ich denke, stehe das und ich sage, ja, sorry, tut mir leid. Das war echt scheiße von mir, dich dahin zu schicken, wenn ihr nur auf die Mütze gekriegt habt. So, weißt du, also so, das waren einfach so kleine Learnings, wo ich dann auch einfach lernen musste, da einfach auch diese empathische Ebene zu finden und mich da auch voll mit zu identifizieren. Das ging alles Stück für Stück, aber ich bin da mit Sicherheit nicht wie so ein Messias vom Himmel gefallen, sondern musste mir das alles hart erarbeiten.
Ja, so ist es ja meistens und da gab es ja noch ein paar Jahre jetzt auch dazwischen, zwischen dieser Zeit beim Hombruch SV und deinem Jahr jetzt in Hoffenheim und du sagst gerade Hombruch SV, da hast du so schon mal mitgenommen, Empathie, auf die Spieler zugehen und jetzt mache ich den Sprung nach Philadelphia, USA. Was war denn da so für dich vor allen Dingen wichtig, auch in der persönlichen Entwicklung, so in deiner Trainerpersönlichkeit auch, weil du kommst ja in ein Land, wo du erstmal fremd bist, wo du dich anpassen musst, wo es auch ein paar Unsicherheiten gibt und trotzdem musst du gleichzeitig natürlich mit den Jungs eine gewisse Sicherheit ausstrahlen. Wie erging es dir denn gerade zu Beginn, dich in dieser Rolle zu erleben des Fremden?
Ist ganz, also cool, dass du das so auf den Punkt bringst. Ich glaube, das können die wenigsten, sage ich dir ganz ehrlich. Also wie du das jetzt gerade auf den Punkt gebracht hast, Fremder im anderen Land ist eine ganz eigene Erfahrung und eine ganz andere Herausforderung. Und ich habe ja das Glück gehabt, dass ich nicht alleine da war, sondern mit dem Ernst Tanner zusammen, der mich auch dahin geholt hat.
Und genau, Ernst Tanner, der natürlich in Salzburg einen Riesenjob gemacht hat und dann Sportdirektor, so kann man es sagen, von Philadelphia Union wurde. Ernst Tanner, der auch mal bei den Löwen war, eine bekannte Figur aus dem Profifußball.
Ja gut, bei der TSG war er auch.
Deswegen. Und bei der TSG, ja, natürlich. Ich habe jetzt die Stationen nicht alle aufgelistet, aber wollte nur sagen, Ernst Tanner, natürlich jedem Fußballexperten im Grunde geläufiger Name, der dich dann in die Staaten geholt hat.
Mhm. Ja, genau. Die Ausgangslage war einfach, dass wir uns immer wieder gegenseitig auf den Rücken stärken konnten und er natürlich in erster Linie mir, weil er ja mein Vorgesetzter war und viele Momente, wo auch kulturelle Unterschiede aufeinander geprallt sind. Die Amerikaner denken mit Sicherheit ganz anders über Leistungssport nach und auch über wie Erfolg entsteht so und haben auch ein ganz anderes Bewusstsein um sich selbst. Und wenn man in Deutschland von Helikoptereltern spricht, dann kann man in Amerika wahrscheinlich von die haben wahrscheinlich einen Privatjet noch dazu, so doof gesagt. Und die aus den ärmeren Schichten, die Jungs, die haben wir dann probiert halt nach und nach über so tolle Projekte auch mit reinzukriegen, über Futsal Courts und so, die ja eigentlich normalerweise in die NBA, also zum Basketball laufen oder zum American Football. Und das war halt auch so ein großes Thema, was wir da hatten, dass wir die auch über Futsal Courts in Philadelphia City, auch an den Fußball, da gab es ein ganz tolles Programm von einem der Owner, Steve Graham, wo er sowas auch gefunden hat, wo dann auch wirklich solche Jungen aus solchen Schichten mitspielen konnten und dann gefunden wurden auch. Und ja, das war eine ganz eigene Erfahrung, sag ich ehrlich, weil ich bestimmt 2 Jahre brauchte, um überhaupt anzukommen. Und dann nach 2 Jahren hatte ich meinen Staff zusammen und hatte so mich etabliert auch, als der Deutsche natürlich. Mhm. Und dann wurde es auch erfolgreich, muss ich ehrlich sagen. Dann hatte ich die Leute ausgebildet in der Richtung, die ich sie haben wollte und auch der Staff hatte sich gefunden und dann war das Jahr 3 und 4 war dann unfassbar erfolgreich mit dem Sieg der Meisterschaft und GA Cups, was in Staaten so die größten Events oder Ereignisse sind und unter ganz besonderen Bedingungen gespielt werden, was halt auch die meisten nicht wissen. Es gibt verschiedene Klimazonen, es gibt 3 verschiedene Zeitzonen in Amerika, viel Fliegen auch im jungen Alter schon und du brauchst ein ganz anderes Mindset auch, um damit umzugehen, dann in erhöhten Temperaturen in Orlando, Florida zu spielen zum Beispiel. Und das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung, aber grundsätzlich, um auch zurückzukommen auf den Kern deiner Frage, Fremder im anderen Land ist eine ganz andere Nummer. Die gucken dich an und denken, was will der jetzt hier? Und wieso müssen wir jetzt einen Deutschen haben, um zu wissen, wie es geht? Wir können doch alles selbst. Und das ist, glaube ich, ein Phänomen, das mir häufig begegnet ist, aber in Amerika sehr krass. Mhm. Und da habe ich viel lernen dürfen.
Das heißt, das hat ja auch grundsätzlich mit diesem Thema zu tun, was du dann in der Zukunft natürlich häufig finden wirst. Du kommst zum Verein, in eine Stadt, in ein Land und machst Dinge anders. Das ist ja meistens so, dass du auch mit anderen Ideen kommst. Deswegen holt man dich auch, damit du vielleicht Dinge anders machst. Und jetzt erlebst du, wow, das braucht ganz schön Zeit, bis man sich einlebt, bis man so einen Verein kennengelernt hat, bis man diese Kultur greifen kann. Schön, dass du diese Zeit bekommen hast, aber auch ein Hinweis für dich, so Mensch, in Zukunft ist es genau diese Zeit, die immer knapper wird, die immer kürzer wird, wo man nach 6 Wochen sagt, hey Trainer, jetzt musst du funktionieren, du hast jetzt genug Zeit gehabt, aber jetzt brauchen wir den Erfolg, jetzt musst du die Mannschaft verstanden haben, den Verein, das Land, die Stadt. Ist das auch eines der Learnings so, dass du sagst, Mensch, damals zum Glück viel Zeit bekommen, aber das wird mir in der Zukunft im Profifußball wahrscheinlich nicht mehr so häufig begegnen?
Ja, in Hoffenheim war es ja schon eine ganz andere Lage. Da war es ja auch so, da sage ich dir ganz ehrlich, die Jungs und auch die Staffmitglieder haben mich am Anfang wie Autos angeguckt. So wie, jetzt müssen wir hin und her sprinten und jagen und pressen und umschalten und ersten Sprint setzen und durchgehen und nicht mehr vom Ball stoppen. So. Und das war schon so, wow, okay, wieso will der denn jetzt so viel Wert darauf legen? Lass uns doch einfach hinten rausspielen, so. Das ist doch das, was wir gut können. Und das ist auch richtig. Das ist auch TSG. Die haben eine gute Ballbesitzseite auch schon immer entwickelt. Aber die Intensität, die ich reingebracht habe, die war eine komplette Überforderung am Anfang für Spieler und Staff auch. Und es hat echt 6 bis 7 Wochen gedauert, bis wir auf eine Page kamen. Und ich musste natürlich auch dann immer wieder mit Gesprächen probieren, alle abzuholen. Das war jetzt nicht so, dass am Anfang so, das war one view, one love, so, sondern das war wirklich harte Arbeit, die ersten 2 Monate, bis zu diesem BVB-Spiel, bis zu diesem 6-0, wo alles so wumm. Und auf einmal haben die Jungs gesehen, dass es Bock macht, den Ball zu jagen, weil man gewinnt ihn und ist mit 3 Pässen vorm Tor. So, oder man führt den Einwurf schnell aus und ist auch mit 3 Pässen vorm Tor. Und dieses Ergebnis hat halt einen ganz großen Energiebooster gegeben für alle, für die Idee, für das Commitment und hat halt den Weg geebnet für eine Saison, die dann am Ende natürlich seinesgleichen sucht, muss man ganz ehrlich so sagen. Aber die Anfangsphase war ähnlich wie auch in Philadelphia und war auch auf jeden Fall konfliktreich, weil ich natürlich auf meinem Standpunkt stehen durfte und gleichzeitig aber auch die Leute abholen. Und ja, du hast recht, ich werde geholt für eine gewisse Art von Fußball. Es war klar, der Jens Rasiewski, der mich damals geholt hat, wollte back to the roots, wieder Ralf Rangnick in der U19 mehr sehen, also die Idee, die Ralf Rangnick damals zu TSG gebracht hat mit Helmut Groß. Und deswegen kam ich. Das war in Philadelphia genauso. Ernst Tanner hat mich geholt wegen meiner Idee, die ich in Leipzig mehr erarbeitet habe und in Hombruch. Und deswegen bin ich gekommen. Und ich bin quasi da ein Projektarbeiter in dem Sinne. Ich bin keiner, der jetzt zu jedem Verein passt, sondern ein Verein muss sich sehr genau überlegen, ob sie mich da haben wollen. Weil natürlich musste der Jens Rasiewski mich auch extrem stützen in der ersten Zeit. Ich habe sehr, sehr viel Wertschätzung von Alex Rosen, Pemin Schwegler, Basti Huber bekommen, die auch den Weg komplett mitgegangen sind. Und am Ende muss man sagen, ohne die 4 hätte dieser Weg auch nicht so stattfinden können. Das heißt einfach auch Leadership, das ist die TSG, eine kleine Familie an Leadern, die dann auch zusammenhält. Und ja, der Frank Kramer kam jetzt dazu im Februar. Ein super geiler Typ, der mir bisher auch immer den Rücken gestärkt hat und genau weiß, wann er was zu sagen hat und dementsprechend habe ich mich einfach gefreut, bei der TSG auch solche Menschen zu haben, wie ich es ja auch mit dem Ernst aus Philly kenne. Einfach jemand, der sich richtig bemüht um dich und der einfach sagt, ey Tobi, wir haben Bock darauf, zusammen diesen Weg zu gehen. Und natürlich musst du noch was lernen. Und ich sag dir auch mal rechts oder links, das darfst du mal anpassen, das, aber wir sind überzeugt. Und das habe ich hier und deswegen bin ich gern hier.
Das ist ja ein unglaubliches Maß an Klarheit auch, die dann kommuniziert wird und wo du als Trainer ja auch nicht allein stehen kannst. Also du brauchst ja diese Backups, die auch den Rücken stärken, auch in der Situation, wo es am Anfang in den Testspielen vielleicht nicht so läuft. Und das fehlt natürlich dann auch vielleicht in manchen anderen Vereinen, wo man sich dann fragt, Mensch, was ist denn da los? Wieso hat der Trainer Schwierigkeiten? Wieso wird er nicht so gestützt? Also du brauchst natürlich das komplette Commitment im Grunde. Also das ist wünschenswert, ne? Aber du hast es wirklich toll gerade erzählt. Also du hast das gespürt, du hast da auch Rückhalt bekommen und man hat dich bestärkt, das ist der Weg, den wir gehen wollen. Und das ist ja eine super Klarheit, nicht nur für dich und für die Verantwortung, sondern vor allen Dingen für die Spieler, ne? Dass die merken so, da kommen wir jetzt nicht dran vorbei.
Ja, und dann hatte ich das Glück, und das ist ja bei der TSG, es sind außergewöhnlich gute Mitarbeiter hier. Also ich hab jetzt in Philadelphia, Leipzig gearbeitet. Ich muss sagen, die TSG hat richtig, richtig gute Mitarbeiter. Und als dann die ersten 2 Monate überspannt wurden, sage ich ehrlich, wo wir das Dortmund-Spiel gezogen haben, wo wir angefangen haben zu gewinnen, Da war natürlich die eine Marschroute klar, bleib auf der Eins. Finde ich auch geil, die Ansage. Nicht dieses ganze, hey, wischiwaschi, sondern bleib da. Fand ich auch cool, weil dann wusste ich, woran ich bin. Und das andere, was ich auch einfach stark fand, weil dann kamen auch die Potenziale der Mitarbeiter alle raus, weil wir hatten diese Storming-Phase durch. Also das Schiff war auf Kurs, wir hatten die ersten Ergebnisse und trotzdem waren wir noch lange nicht so gut, wie wir es jetzt im Mai waren. Also wir waren noch ganz weit weg von Bestform und Dominanz, so wie wir es jetzt auch gezeigt haben. Sondern dann kamen wirklich die anderen Mitarbeiter, gut, den Niklas hatte ich eh mitgebracht, der kannte meine Philosophie schon, aber der Philipp Giesler, speziell auch Torwarttrainer Domme Meier, die kamen richtig in ihr Element und haben sich voll drauf einlassen können, weil die Route da war, das Schiff ist in die richtige Richtung und dann kam auch noch der Benjamin Hüttner zur richtigen Zeit mit dazu, der dann auch bis Ende Januar mit dabei war als Co-Trainer, der dann von den Profis auch natürlich direkt gesehen wurde und mit nach oben gezogen wurde, aber da hat eine extreme Dynamik sich entwickelt und auf einmal wurden Inhalte besprochen und nochmal genommen und speziell in Philipp Giesler oder Benjamin Hübner, die haben unglaublich investiert und haben das Ganze nochmal ein Level höher gemacht, als es eh schon war. Und ich habe eigentlich nur noch zugelassen und gesagt, ey Jungs, ihr seid so geil, macht weiter so. Das wird das geilste, wird die geilste Spielidee, die wir je hatten, weil wir, wenn wir so weitermachen, dann wird es immer besser. Und das wurde es dann am Ende echt.
Das heißt, du hast da schon ein gutes Gefühl aufgesetzt, natürlich auf deiner Spielidee und auf den Trainingsinhalten. Das muss ja auch alles geübt und trainiert werden. Und jetzt, wir wollen es einfach an der Stelle nochmal sagen, es hat es noch nie gegeben, dass eine U19-Mannschaft das Double holt. Also das habe ich heute noch nicht gesagt. Das wollte ich jetzt nochmal betonen. Das ist wirklich das erste Mal in der Geschichte, dass es einer Mannschaft gelingt. Das also nochmal zu dem Erfolg. Das heißt, ihr seid sehr, sehr erfolgreich. Und du hast ja vor der Saison in einem Interview, wie ich gelesen habe, gesagt, ich möchte eine Gewinnermentalität in der Mannschaft erzeugen. So, das sagt man mal schnell. Das hört sich auch gut an. Applaudieren alle. Aber wie geht das dann? Also ist es vor allen Dingen durch diese Trainingsinhalte, durch diese Ausrichtung, wir pressen, wir gehen drauf, wir zeigen Mut, wir zeigen Dynamik, wir zeigen Engagement. Also es ist vor allen Dingen so. Also ich will eine Gewinnermentalität in der Mannschaft erzeugen. So, und jetzt fragen ein paar Trainer da draußen, ja, hätte ich auch gerne, was braucht's dafür? Was braucht's dafür in deinen Augen?
Das ist eine gute Frage. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass du die Ausrichtung ist halt, es geht immer ums Ganze. Also du spielst, wie du trainierst. Das heißt, die einfachsten Dinge, jedes Trainingsspiel, jede 3-gegen-2 Form maximal anzugehen, und es geht immer um Sieg und Niederlage. Und es geht darum, ja, es geht darum, ob du den noch berührt hast oder nicht, weil dann ist halt Elfmeter oder nicht. Und wir pfeifen im Training jeden Elfer, wir pfeifen wie ein Spiel. Also im Training ist nicht so, hey, lass mal laufen, sondern nein, es ist wie ein Spiel und wird auch so betrachtet. Und dann kommt sowas rein. Und natürlich gab es Momente, wo es auch richtig gerappelt hat. Also ich sage das ähnlich. Wir haben gegen Ingolstadt verloren in der Rückrunde und auch verdient verloren, weil wir zum ersten Mal seit langem 5 Großchancen zugelassen hatten. Wir hatten auch selber 7, aber wir haben auch 5 zugelassen und das war einfach nicht der Standard, den wir haben wollen. Und ja, die Mentalität hat nicht ganz gestimmt und es hatte sich so ein bisschen angebahnt, aber davor die Wochen hatten wir es dann doch immer noch gezogen, ergebnistechnisch. Und ja, dann, da bin ich auch ehrlich, da habe ich auch kein Blatt vor den Mund genommen, weil dann irgendwie den Fehler beim Schiedsrichter zu suchen oder irgendwie zu sagen, dies oder jenes, sondern nee, da waren einfach die Laufbereitschaft, das Commitment im Zweikampf, die einfachen Dinge haben komplett gefehlt. Und dann also auf den Schiri zu schieben, ist immer das Einfachste, aber das gibt es bei mir nicht. Und da war es schon sehr deutlich. Und danach haben wir es extrem gut hinbekommen, wieder unsere Werte zu verkörpern, unsere Siegermentalität auf den Platz zu bringen. Aber Siegermentalität kommt nicht mal von ebenso, sondern braucht Teamsitzungen, braucht Videositzungen und natürlich immer wieder das, was du sehen willst, herausstechen, das heißt Spieler, die eine Mentalität haben. Ich hatte ja dieses Jahr mit Kelvin Frees vielleicht den Mentalitätsspieler. Ich habe selten so einen Mentalitätsspieler gesehen. Wir hatten einige von denen im Team, aber er war mit Sicherheit einer. Und ich habe natürlich die ersten 8 Wochen einfach erzählt, wie geil der Typ ist. Und habe einfach allen gesagt, ey, Kelvin, das ist der Maßstab. Ich will, dass ihr so brennt wie der. Und da wollen wir alle hin. Und dann nach und nach haben die anderen halt gecheckt, wow, das ist echt geil und das macht Bock. Und der Kelvin hat natürlich in seinem Selbstbewusstsein gewachsen. Ich habe ihn zum Kapitän gemacht und nach sind alle mitgezogen. Und auch die anderen Kapitäne, Hennes und Dieren, haben gesagt, boah, wie geil ist das denn? Wir können hier richtig was erreichen mit dieser Mentalität.
Mhm. Ja, spannend. Also das, was du sagst, so Gewinnermentalität, also vor allen Dingen in diesen kleinen Momenten, sage ich jetzt mal, in den Trainingssituationen, also dort auch die Wiederholung, das immer wieder einzufordern, in jedem Trainingsspiel, so wie du es gerade beschrieben hast, ist so das eine, was ich gerade wahrgenommen habe. Und super spannend, was du jetzt auch gerade sagst, Stützung von Führungsspielern. Ich habe ja auch in meinem Leader Talk auch, fällt mir gerade nur ein, mit Friedhelm Funkel gesprochen und der hat es auch so ganz, ganz plastisch auch erzählt, als er nach Düsseldorf kam, den Verein in der Abstiegsnot in der zweiten Liga übernommen hat, wie er dann wirklich seine 2, 3 Spieler rausgezogen hat, die gestützt hat und die waren teilweise Ersatz beim Trainer vorher und hat gesagt, ihr seid die Jungs, die vorne wegmaschinen, ihr habt mein komplettes Vertrauen und mit euch an der Spitze werden wir das Ding rocken. Und die haben den Klassenerhalt geschafft und sind ein Jahr später in die Bundesliga aufgestiegen. Und diese Spieler, die vorher auf der Bank waren, sind mit ihm bis in die Bundesliga marschiert. Und dieses Stützen von Führungsspielern, dass die diese Mentalität auch verkörpern, ich glaube, ohne geht es gar nicht.
Ja, also so wie du es schilderst, ist Friedhelm da komplett den Nerv getroffen, den ich auch gehe. Mhm. Ist absolutes Vertrauen, komplette Stützen. Aber das heißt nicht immer nur blindes, ey, so, sondern wirklich auch dann dabei bleiben, den begleiten, den Jungen, die sind ja auch 18, 19, können ja auch mal sein, dass sie auch mal Kappes machen. Und dann geht es auch mal darum, wieder den Jungen auch mal wieder einzufangen. Aber ja, ich hatte auch mit meinen 3 Kapitänen, mit dem Dieren, Hennes und Kevin, ich wäre für dich durchs Feuer gegangen, ich habe die in viele Entscheidungen mit einbezogen, auch kleine Sachen mit denen abgesprochen, weil es mir ganz wichtig war, dass die das komplette Commitment spüren. Und ja, sie haben einfach dafür auch den Jagdinstinkt in die Mannschaft reingebracht und haben richtig Bock auf die Spiele, die wir bekommen.
Und jetzt stelle ich mir vor, ihr holt den Pokal, ihr werdet Deutscher Meister. Gab es dann diesen Moment, wo du gerade vielleicht auch mit diesen Führungsspielern, mit allen natürlich auch ein herzliches Verhältnis pflegst, weil ihr seid ja auch erfolgreich und trotzdem, dass du ihnen auch das Gefühl gibst, so Mensch, guckt mal auf dieses Jahr zurück und guckt mal, was ihr dazu beigetragen habt, was ihr gelernt habt, dass ich euch auch dankbar bin. Also das auch als Trainer ein Stück weit an der Stelle zurückzugehen. Gab es da so einen, also auch so einen besonderen Moment so auf dieser persönlichen Ebene, wo man so fast schon Gänsehaut kriegt, weil man sagt, hey, was haben wir eigentlich in diesem Jahr gerockt? Wow.
Ja klar, die Umarmungen nach den Finals waren besonders mit den Jungs. Das wissen die auch. Also man kann sich ja umarmen oder man kann sich umarmen. Und ich glaube, das spürt dann auch jeder, was dann auch da in so einer Umarmung drinsteckt. Ich bin kein Typ, der sich dann hinstellt und große Dankesreden schwingt. Es gibt Momente, wenn das kommt und auch wenn es authentisch rauskommt. Aber ich glaube eher der Umgang und das Sein danach, das war so das, einfach das, wirklich das Miteinander sein und auch dann auf dem Rasen stehen. Und es war ja gar nicht viel. Wir waren auch einfach leer, weil wir die 2 Finals ineinander gespielt waren, richtig müde. Auch schon eine Halbzeit habe ich gedacht, wow, okay, wir sind müde, aber wir müssen einfach nochmal da durch. Und das war geil, weil am Ende, ich konnte auch fast nicht mehr jubeln nach dem deutschen Meisterschaftsfinale, weil du warst echt geschafft von diesem Marathon auch in Berlin dann. Und dann ging es weiter und ja, ich glaube, dass das auf einer ganz anderen Ebene stattfindet, Dankbarkeit. Das muss nicht immer eine Postkarte, ein Geschenk oder ein Wort sein, sondern ich glaube, das spürt man, wenn man sich anschaut und wenn man sich begegnet. Wenn ich jetzt einen von den deutschen Meistern sehe, dann ist klar, was mich verbindet und das auch mein Leben lang.
Also auch das ein wichtiger Wert, Verbindlichkeit, habe ich auch schon aus deinen vorherigen Interviews gesehen. Ein wichtiges Wort auch für dich, ne?
Ja, Verbindung ist alles für mich, weil du hast mir ja vorher auch mal gefragt, so nach der Tugend der Mannschaft. Und Verbindung ist alles, weil wenn du gute Abstände hast, wenn die Spieler wirklich eng beieinander sind, mit dem Ball, gegen den Ball, dann wirst du immer schaffen, dass das Netz den Einzelnen auffängt. Weil du wirst immer mal einen Fehlpass machen, du wirst immer mal einen Zweikampf verlieren, aber dann wird immer einer da sein, um es aufzufangen. Und das sieht man auf dem Platz in der Synchronizität des Ansprittens, des Agierens mit dem Ball, der kurzen Passwege, des Momentums, das sich dann auch entfaltet aus so einer Energie. Und da gab es mal ein ganz spannendes, ich durfte auch mal mit dem Reinhard Mantler arbeiten, der ja auch mit dem einen oder anderen sehr bekannten ehemaligen Bundestrainer oder aktuellen Bundestrainer auch arbeiten durfte. Und der hat immer gesagt, eine Mannschaft ist wie so eine Pferdeherde, die ist energetisch sehr, sehr zusammen. Und wenn da was passiert, dann kann es auch mal auseinanderbrechen. Und deswegen ist zum Beispiel jede Ein- und Auswechslung ist für mich sehr wichtig. Ich wechsle nicht einfach so aus oder ein, sondern ich spüre rein, weil es kann natürlich sein, dass ein Spieler vielleicht die Energie verliert. Da muss man wechseln, um die Energie hochzuhalten in der Herde, im Team. Aber genauso andersrum, wenn die Energie gerade gut ist. Ich habe zum Beispiel im Deutschen Meisterschaftsfinale nur einmal gewechselt. So, das sind gar nichts. Ich liebe alle, die auf der Bank sind. Voll die geilen Kicker. Die hätten uns wahrscheinlich alle ein Tor geschossen. aber ich wusste einfach, die Energie ist gerade so gut, ich werde dieses Momentum so lassen, wie es ist, weil die Mannschaft steht für sich. Da war so viel Liebe, so viel Commitment füreinander da. Wir brauchten nur einen Wechsel, weil ein Spieler gelb-rot bedroht war. Und sonst war die Mannschaft intakt. Und dann tut's mir auch im Herzen weh für die anderen acht, aber diese Jungs sind einfach am Marschieren und dann braucht es auch gar keinen Sinn, da irgendwas hin und her zu wechseln.
Ja, das hast du schön auf den Punkt gebracht. Und jetzt gehen wir nochmal auf die Mannschaft ein und auch da so dein Blick auf das Führen dieser Spieler. Ich glaube, Christian Wück hat nach dem WM-Titel so gesagt, naja, die Jungs so irgendwie eine Mischung, also die einen sind die netten Schwiegersöhne, so total lieb und nett, also fußballerisch, ne, aber so vom Charakter her. Und dann gibt's halt so die Gangster ein Stück weit und hat es so auf die Mannschaft projiziert. Und viele haben ja schmunzeln müssen, weil so nimmt man ja auch ein Stück weit die Jugend wahr heute, so ein bisschen so die Extreme, entweder so ganz lieb oder so, man kann es gar nicht einschätzen. Wie ist denn so dein Blick auf diese Generation von Spielern? Ne? Baujahr ja, 2006, 2007, glaube ich. Ne? Was ist deine Wahrnehmung?
Ich glaube, der Christian Wück hat eins geschafft, dass diese Metapher halt sich rumgesprochen hat.
Mit Sicherheit?
Und er hat, glaube ich, damit ein Thema aufgemacht. Ich glaube, dass die Jungs in der heutigen Zeit anpassungsfähig sind. Ich glaube, sowohl die eine als auch die andere Schublade bedienen können. Aber ganz besonders, ganz speziell gesagt Schublade, weil ich glaube, der wenigste ist Gangster oder Schwiegersohn, sondern das sind sehr individuelle Jungs, die für sich stehen und die ganz verschiedene innerliche Facetten haben, die sowohl das eine abbilden können als auch das andere. Aber dieses Extremum A oder B würde ich nicht mitgehen, sondern ich glaube, dass es auch beides braucht. Also für einen Fußballprofi brauchst du auch manchmal dieses, hey, alles klar, Führungsspieler, danke, ich habe verstanden, ich marschiere weiter. Und manchmal brauchst du aber auch, ey, scheiße Trainer, so eine Kacke, wieso spiele ich schon wieder nicht? Also es braucht ja beides. Es braucht den einfach auch netten, der einfach sagt, hey, ich stell mich im Dienst der Mannschaft und ja, Trainer, ich tue alles fürs Team, auch wenn du mich nicht aufstellst, weil das Team ist mir wichtig. Und auf der anderen Seite brauchst du aber auch, ey, so eine Scheiße, du spielst zum dritten Mal einen Fehlpass. Ist das dein Ernst? Das ist nicht unser Standard. Also es braucht beide Facetten, wenn man jetzt dieses Gangster und Schwiegersohn bedienen möchte. Ohne geht's nicht.
Unbedingt. Und das Thema Balance ist ein ganz wichtiges, auch im Coaching, auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Du brauchst eigentlich immer diese Balance und auch als Trainer brauchst du diese Balance. Du brauchst diese Balance zwischen, und du hast es beschrieben, du hast es gelernt, oh, Empathie ist wichtig und du merkst aber auch, nur mit Empathie wird es nicht geben. Also auch diese Balance im Trainerdasein, im Trainerjob ist ja unglaublich wichtig, dass auch die Jungs spüren, der hat beides parat. In dem einen Moment nimmt er mich in den Arm und im nächsten Moment scheißt er mich zusammen. Ich glaube, wer das gut hinbekommt als Trainer, der hat gute Chancen, erfolgreich zu sein. Oder täusche ich mich?
Plus, du brauchst ein gutes Trainerteam, das auch nochmal alle Facetten abbildet, weil du natürlich nicht 28 Mann auf einmal immer abgeholt kriegst, sondern du brauchst extrem gutes Trainerteam und dadurch wirklich sensationelle Co-Trainer, die es ja gehabt, die es Weltklasse gemacht haben, die Jungs abzuholen, immer wieder auch auf sie zuzugehen und in den Momenten die Lücke zu füllen, wenn sie vielleicht mal im Ungewissen waren. Und ich gebe dir recht, das authentische Sein und auch mal wütend sein ist wichtig, auch mal die Emotionen auf den Platz lassen und genauso aber auch mal einfach verständnisvoll und liebevoll sein, das gehört alles mit dazu. Und ein großes Gut ist Vergebung, weil wenn ich ständig dem einen den einen Fehlpass nicht verzeihen würde und dem anderen nicht verzeihen würde, dass er beim Teamabend nicht dabei war, dann würde ich mich irgendwann sagen, hey, so eine Scheiße hier, sondern einfach immer wieder dieses, hey, innere Vergebung auch zu sagen, hey, komm, alles cool, wir machen weiter, so geht's nicht, aber du bist Teil von uns und ich bin Teil des Teams und wir wollen alle ein Ziel erreichen.
Und jetzt ist es trotzdem so, dass wahrscheinlich Trainer, die jetzt 60, 70 sind oder so, die jetzt in Bezug auf diese Generation sich wahrscheinlich doch schwerer tun würden. Genauso wie du wahrscheinlich auch ganz andere Skills schon gelernt hast in deinen Jahren als Trainer, als das, was Trainer früher als erstes gelernt haben. Um darauf nochmal einzugehen, was braucht es denn gerade vor allen Dingen, um mit der Generation von heute ein Stück weit erfolgreich zu sein? Also was gelingt dir da anscheinend auch ganz gut?
Ich glaube, das A und O ist, dass ich die Fähigkeit habe, das Feld zu halten für die. Also, dass sie wissen, egal was passiert, der Trainer ist bei sich und ist dabei. So, und das ist ja am Anfang passiert, ja, man ist im Rückstand, man ist hier, man ist da. Und dann schauen die Spieler ja ganz genau hin. So, es gibt ja dieses klassische Bild, so, Torwart macht einen Fehler, was sagt er? Was genau. Wie reagiert der Trainer? Haut er die Trinkflasche um, dreht er sich um, macht so eine Scheiße, der schon wieder? Oder sagt er einfach, hey, weiter geht's? Und ich glaube, dass dieses Feldhalten für das Individuum, aber auch für den Spieler, das ist meine Aufgabe als Cheftrainer. Natürlich werde ich dabei immer unterstützt von der Führung, die ich ja gerade genannt habe, die Führungsebene, die mich komplett supportet hat, die mir immer wieder gesagt hat, wow, Tobi, auch wenn du wankst, bleib stehen. Du bist der, für den wir hier gerade stehen. Und ja, das ist das Wichtigste. Der Spieler muss sich sicher fühlen, dass er weiß, er kann Fehler machen, dass er sein darf, wie er sein darf, dass er auch mal weinen darf, auch mal wütend sein darf. Und es gibt wirklich Spieler, die können mal weinen, auch eher im stillen Kämmerlein. Anderen, die wollen sie lieber wegdrücken, die Tränen. Und das ist total okay. Und jeder darf sich aber aufgefangen fühlen. Das ist mein Job. Und genauso bin ich auch genauso da für die Co-Trainer und für alle anderen Ansprechpartner. Und wenn es nur die Küche oder die Putzfrau ist, die sich auch an mich wenden, wenn die Kabine nicht gut aussieht oder so. Und da geht es immer wieder darum, dass ich bei mir bin, dass ich die sehe und trotzdem halt das Feld halte. Und so würde ich sehen, das ist meine Kernaufgabe, dass ich dem gewachsen bin, den ganzen emotionalen Strömungen. Plus, was natürlich auch dazu kommt, auf einmal bist du erfolgreich und im Februar denken viele schon, ah, ich müsste schon zu den Profis und ich müsste schon das. Und der Max ist doch auch schon da. Und mein Berater hat mir gesagt, das so. Und auf einmal fängt das Feld wirklich an zu wackeln. Also es waren richtig entscheidende Wochen, wo auf einmal die Gedanken der Spieler woanders waren. Das Feld, also du merkst, dass das Team in Gefahr ist. Und dann ist es halt an meiner Stelle, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen und richtigen Moment fürs Gespräch abzuwarten und dann natürlich im richtigen Moment auch mal draufzuhauen oder halt mal auch meinen Arm zu nehmen, damit das Team zusammenbleibt. Aber das war natürlich ein Kraftakt. Also ich denke, das kannst du dir vorstellen, dass das ein Kraftakt für jedes Team ist, auch jemanden wie Max Mörstedt zu tragen, der nie beim Training ist, schon 2 Juniorentitel gewonnen hat, dann immer mal wieder zu den Spielen runterkommt, aber sonst bei den Profis ist. Und das heißt, ein Riesenkraftakt an, was die anderen an Ego haben, die wollen das ja auch, gleichzeitig auch für Max. Und wir haben es geschafft. Ich habe es auch Max nochmal gesagt, wir haben es einfach geschafft. Wir haben es geschafft, dass er in Topform in den wichtigen Spielen bei uns war, alles fürs Team gegeben hat und gleichzeitig sein Bundesliga-Debüt bei Rino Materazzo gefeiert hat. Also was wollen wir mehr in dem Fall? Und trotzdem gab es auch Momente, wo ich gedacht habe, ey, scheiße, das ist gerade nicht alles so Glanz und Gloria, da muss ich jetzt rein. Aber es hat geklappt.
Und du benutzt diese Formulierung, das Feldhalten und wahrscheinlich, also geht's darum, also die Truppe beisammenhalten, also immer wieder dafür zu sorgen, dass wir sind wieder ein bisschen auseinander, diese Verbindung enger zusammenrücken. Und jetzt kann jeder da rein interpretieren seine Metapher, aber am Ende geht's darum, diese Gruppe zu halten, diese Einheit wiederherzustellen.
100% offen. Hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Das ist das. Und kleine Dinge geben dir Zeichen. Wenn auf einmal über ein Schiri gemeckert ist, weißt du, die Herde ist nicht beisammen.
Genau.
Weil das würde kein intaktes Team gibt dem Schiri die Schuld. Niemals. Es fängt immer bei sich an. Jedes gute Team fängt zuerst bei sich an und kann dann immer sagen, hey, in unserer Analyse hat ergeben, das und das, alles cool. Aber jedes intakte Team fängt bei sich an. Und da ich der Leader des Teams bin, muss ich ja zuerst bei mir anfangen.
Ja, super. Eine super Einstellung. Und auch das natürlich Authentizität, Selbstkritik. Aber auch da ist die Frage, ne? Wie sehr kannst du als Trainer, musst du eigene Fehler einräumen vor der Mannschaft? Wie sehr machst du dich damit angreifbar? Mit Sicherheit gibt es da auch Momente für dich als Trainer, dass du weißt, ich kann den Bogen auch nicht überspannen und mich ständig irgendwie wohin stellen und sagen, ja, ich bin dran schuld, mein Fehler. Oder wie siehst du das Thema?
Naja, du hast jetzt überspitzt dargestellt. Also, so wenn ich jetzt so viele Fehler machen würde, wäre ich, glaube ich, nicht unter 19 Trainer bei Hoffenheim geworden. Also, ich glaube, dass die Vorauswahl dann von Jens damals schon so getroffen wurde, dass er jemand nimmt, der gute Entscheidungen trifft oder im Durchschnitt mehr gute als schlechte.
Aber er dann mal schlechte Entscheidungen trifft?
Dann stehe ich dazu. Also, ich hatte einen Moment, wo ich auch mal am Spieltag gesagt habe, ey Jungs, das Pressing, was wir gestern einstudiert haben, die Co-Trainer haben mich noch überzeugt, das machen wir doch so. Dadurch meine Idee, das kann passieren. Und genauso kann es auch sein, nach dem Ingolstadt-Spiel habe ich auch gesagt, die Teamauswahl, die ich getätigt habe, die Chemie hat nicht gestimmt. Ich hätte vielleicht 1-2 Positionen anders zusammensetzen müssen, dass die mehr in Flow kommen zueinander. Und also da, ich habe immer meinen Teil dabei. Also das ist ja auch immer, jeder vom Team hat ja seinen Teil dazu beigetragen. Also ich ja auch. Und meine Aufgabe ist halt, die Aufstellung zu machen zum Teil. Oder also zu größten Teilen. Und die anderen haben halt ihren Teil, dass sie die Bälle verteidigen oder Bälle spielen oder was auch immer. Und da, ich fange halt bei mir an und das bringt ganz viel Ruhe rein, weil dadurch ist dieses Blaming halt nicht so ausgeprägt und dieses, ey, ich fange bei dem anderen an, sondern ich habe damit gar kein Problem, das einzugestehen, weil es gehört dazu, weil wenn ich alles richtig machen würde, dann würde ich mir selber nicht mehr glauben. weil das gibt's nicht, das will ich nicht. Ich will einfach, ich habe es letztens noch zu Frank Kramer gesagt, Reibung bringt Freude und ich habe gerne Reibung in der Mannschaft und auch mit den Vorgesetzten, weil das am Ende Entwicklung bringt und macht Spaß.
Und man lernt, oder? Und man kommt wieder einen Schritt weiter und auch nach einer Auseinandersetzung stellt man fest, Mensch, hat mich weitergebracht, hat mir wieder eine Erkenntnis gegeben, die man dann für den Weg des Erfolgs dann auch nutzen kannst. Wir haben noch ein, zwei Fragen, Tobias, und eine etwas gemeinere Frage, weil im Grunde, ja, ne, wichtige Themen, aber wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Positivität, Transparenz oder Konsequenz, was würdest du nehmen? Was wäre im ersten Moment so das Wichtigste von diesen drei Kompetenzen?
Das eine geht nicht ohne das andere. Konsequenz und Transparenz geht nicht. Positivität habe ich jetzt mal wie Potenzialblick so verstanden. Mhm. Immer, dass sie so sehen, was genau da ist. Also diese drei gehen nicht ohne einander. Ich glaube, ich würde da niemals auf eine Auswahl treffen, sondern die drei gehören zusammen, weil du sie auch ausgewählt hast, hast ja auch deinen Grund dazu. Und dementsprechend möchte ich sie auch zusammenlassen.
Und wenn du sie so hörst, Positivität, Transparenz, Konsequenz, also für dich, also klingt da was auch an für dich? Also Worte, die dir wichtig sind, die dir auch was bedeuten im Alltag?
Ja, wenn ich die jetzt einzeln durchgehen würde, Positivität heißt einfach immer das Potenzial im Spieler zu sehen, immer dran zu glauben, dass er es schaffen kann, das hinzukriegen, so wie du es haben möchtest. Niemals einen Spieler abschreiben, niemals einen Mitarbeiter abschreiben, niemals. 100%. Konsequenz braucht jeder Spieler. Er braucht eine konsequente Entscheidung und manchmal auch auf die Bank oder halt spielen. Sonst, weil er muss es fühlen und nicht immer nur gesagt bekommen. Und Transparenz ist das A und O meines Leaderships. Weil ohne Transparenz führt es zu Hinterkämmerlein und das kennen wir genug, dass man irgendwo in Office, ja, komm, lass uns das mal kurz besprechen und ja, das weiß sonst keiner, aber sag mal doch mal deine Meinung dazu. Nee, übereinander reden ist Bullshit und Transparenz ist das Wichtigste und dementsprechend auch bei mir im Trainerbüro, wenn, dann sollen sie es einfach sagen, aber dieses Ganze hintenrum, da habe ich keinen Bock drauf.
Ja, super. Ja, vielen Dank für deine Einschätzung und Tobias, jetzt kommen wir schon zur letzten Frage, die ich jedem Trainer stelle an dieser Stelle. Drei Trainer, die dich in deinem jungen Trainerleben tatsächlich bereits schon so geprägt haben, dass du sagst, ja, die würde ich gerne nennen. Also gibt es so drei Persönlichkeiten, von denen du viel gelernt hast, die dich beeindruckt haben? Welche drei Trainer würden dir da einfallen, von denen du selbst einiges mitgenommen hast?
Also ich hab natürlich die Vita von Jürgen Klopp beeindruckt mich, dass er so lange an einem Verein ist. Das wäre auch mein Wunsch, dass ich wirklich auch dann mal längere Zeit bei einem Verein bleiben darf. Das freut mich einfach, sowas zu sehen und auch so eine Klarheit in seinen Entscheidungen. Jetzt auch ist einfach klar, das merke ich auch, seine Abschiede und seine Vereinswahl. Du merkst, da ist einfach eine Passung da. Das beeindruckt mich, aber grundsätzlich, ich sag mal, viele von den Namen habe ich schon genannt, aber wo ich noch 13 war, noch Stützpunktspieler war, hatte ich einen Stützpunkttrainer, der mir einfach das Gefühl gegeben hat, du bist gut, so wie du bist. Und marschiere, du bist mein Kapitän und mach das. Und das war einfach geil. Das war damals der Thomas Fuchtmann. Das war einfach ein Gefühl, das werde ich nicht vergessen. Das war so viel Liebe, die ich da gespürt habe, die ich auch von meinen Eltern kenne, von meiner Familie. Und das ist einfach ein sehr starkes Gefühl, das bei mir verankert ist. Das ist das Vertrauen. Deswegen kann ich es auch an die Jungs weitergeben, dass ich da gespürt habe. Und dann natürlich in Gievenbeck hatte ich mit Sebastian Heinrich und Mike Wessels ganz wunderbare Jugendtrainer und auch Erwachsenentrainer, die sowas von gebrannt haben wie eine Fackel. Also die würden dir wahrscheinlich durch das Mikrofon kommen, so sehr haben die den Fußball geliebt und lieben ihn immer noch. Das war unglaublich. Und dann in Leipzig hatte ich ja dann mit Frieder Schroff, Helmut Groß und Wolfgang Geiger drei Bekloppte, die halt die Idee von Ralf Rangnick zu 100% gelebt haben und es so an die, fast wie trichterförmig an die Trainer verabreicht haben, dass du immer gedacht hast, ich kann es nicht mehr hören.
Aber intravenös wahrscheinlich,
gesagt,
ne?
Ja, genau. Die haben es einfach nur immer wiederholt. Immer letzter Schritt, Pressing, Jagen und jeden Tag immer das Gleiche. Aber als du da raus warst, nach den 2 Jahren, hast du dir gedacht, wow, jetzt weiß ich warum. Also es war natürlich kompletter Overload, aber dann auf einmal hat es sich so angefangen zu ordnen in Philly. Und ich konnte das nehmen. Und natürlich, Ernst Tanner war ja auch mal Trainer früher, dementsprechend würde ich ihn da auch nennen. Der hat natürlich dann mir die Freiheit gegeben und gesagt, ey Tobi, das, was du da gelernt hast, das ist Weltklasse. Und jetzt mach einfach. Hier hast du deine U17. Mach einfach, hab Bock. Ich will, dass die so spielen, dass es richtig geil ist. Und dann habe ich einfach gemacht. So, dann durfte ich mich 4 Jahre halt auch in Amerika ausprobieren. Und Ja, dann habe ich natürlich jetzt mit Jens Rasiewski, der ja auch mal Trainer war, der einfach mich angerufen und gesagt hat, ey, hast du Bock da drauf? Ich will jemanden back to the roots, TSG, Rangnick, und ich habe Bock auf dich. Und dann habe ich so gedacht, bin hingeflogen, habe gesehen, boah, geil, das ist ja mega familienfreundlich, alles grün, und ich bin in drei, also der Trainingsplatz liegt direkt vor meinem Büro, und irgendwie, ja, ich glaube, hier muss ich hin. So, und dann war ich da, und der hat mich natürlich extrem als Mentor gefördert, unglaublich viel reflektiert in den wichtigen Phasen am Anfang, dann auch immer wieder gestützt, und ist bis heute ein treuer Freund und Mentor für mich. Leider wurde er dann freigestellt, aber das war dann einfach eine vereinspolitische Sache, die sich da ergeben hat, so dass ich sogar jetzt nochmal so einen anderen Förderer, Frank Kramer, der ist auch Weltklasse. Also ich habe echt so viel Glück gehabt mit den Menschen. Der Frank auch vom ersten Tag, ich rufe ihn an, ich sage, ich habe ein Problem, sagt er, okay, was los? Okay, kriegen wir hin. So einfach, geil. So, und da bin ich ehrlich sagen, also jetzt die sowohl Ernst Tanner als auch Jens als auch Frank, das war...
Vielleicht ist es ja kein Glück, Tobias. Ja. Also ein bisschen hat es ja auch mit deiner Person zu tun, und ich bin der festen Überzeugung davon, dass man ein Stück weit auch das zurückbekommt, was man so selbst reingibt. Und mit Sicherheit ist es kein purer Zufall, dass um dich herum in den letzten Jahren immer wieder Menschen aufgetan haben, die dich gestützt, gefördert haben und deine Art auch gemocht haben. Und von daher hast du mit Sicherheit auch deinen Anteil daran, dass du so nette Menschen gefunden hast. Das sage ich jetzt mal so. Ja, ja. Kannst du ja mal mitnehmen. Ja. Was ich noch höre und auf jeden Fall auch nochmal betonen muss, dieses Vertrauen einfach, ne, dass wir spüren, Menschen brauchen Vertrauen in der Führungsrolle, aber auch natürlich, was man dann weitergibt, und das multipliziert man dann in einem Unternehmen, in einem Verein. Und wenn da vertrauensvolles Verhältnis auf allen Ebenen besteht, dann hast du schon mal viel Inkredenzien für den Erfolg. Und natürlich im Sport kommt es auch auf andere Dinge drauf an. Aber ich glaube, man kann sich immer in die Augen schauen und sagen, zumindest auf der Ecke müssen wir uns nichts vorwerfen. Deswegen, so wie du es beschrieben hast, dieses Vertrauen, was du gespürt hast, was du auch weitergibst, das ist, glaube ich, essentiell für ein gutes Leadership. Und Tobias, bedanke ich mich sehr. Das war 100% Nubbelmeier heute. Wir haben ganz, ganz viel von dir mitbekommen, haben dich kennengelernt, haben erfahren, wie du führst, was dich an diese Stelle geführt hat, wie auch dieser Erfolg ein Stück weit erklärbar ist mit Hoffenheim, zwei Titel, die zwei wichtigsten Titel in deinem Jahrgang gewonnen, und mit Sicherheit kommen da noch ganz, ganz viele Titel. Aber vor allen Dingen, was noch wichtiger ist für dich, glaube ich, auch diese Entwicklung, dass du noch viel lernst, dass du tolle Stationen haben wirst in deinem Leben. Ich glaube, sind das dann deine Trophäen, die du einsammelst, neben den Titeln, die man halt gewinnen kann. Tobias, vielen Dank für das Gespräch und einen schönen Sommerurlaub jetzt. Erhol dich gut, und mit Sicherheit werdet ihr mit Hoffenheim auch im nächsten Jahr wieder, was heißt angreifen, ihr werdet versuchen, diese beiden Titel zu verteidigen.
Ja, danke für die Zeit, für die warmen Worte, und ja, freue mich von dir zu hören.
Tobias, mach's gut. Tschüss.
Ciao.